konnte es nicht wissen, aber der ist bald verstanden, ich liebe Eis um mein Leben. Und das war was ganz Besonderes, auch neben den ganzen vielen geistlicher Gemeinschaft, die wir haben. Ja, ich bin Johann Teichrüpp, verheiratet mit meiner Frau Lena. Wir haben jetzt 32 Jahre, gerade am 2. April, unsere Ehe gefeiert. Wir haben 4 erwachsene Kinder zwischen 31 und 22, 2 Enkelkinder zwischen 4. Jetzt morgen hat die Enkelin Geburtstag, die wird 4 und der Enkelsohn 2,5 von unserer ältesten Tochter. Die Töchter sind beide verheiratet und die Jungs noch nicht. Ja, wir dienen als Familie in der Gemeindegründung. Wir haben letztes Jahr erlebt, dass Gott uns dann gezeigt hat, jetzt habt ihr lange genug vorbereitet, gebetet. Menschen sind dazu gekommen für eine Neugründung. Im letzten Sommer, im Mai, haben wir dann eine Neugründung gestartet in einem Nachbarort, von Hameln 10 Kilometer entfernt. Der heißt Erzen, A-E-R-Z-E-N, ja, in Erzen. Ein kleiner Ort mit 10.000 Einwohnern und da gründen wir eine neue Gemeinde. Das ist ganz spannend, wie das Ganze so entstanden ist. Da sind wir echt dankbar, dass Gott da führt. Auch in der Corona-Zeit kann man neue Dinge gründen und Gott stellt sich dazu, Gott segnet das und wir sind dafür dankbar. Wir haben ja dieses Jahr die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wir denken einfach so, barmherzig, das ist doch das, was uns Christen ausmacht. Gott ist doch barmherzig und wir sind's auch. Und das ist auch gut. Und wenn wir da auch von überzeugt sind, sind's gut. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass Barmherzigkeit etwas ist, was wir mit der Wiedergeburt zwar ins Herz bekommen durch die Liebe Gottes, aber die ist nicht entfaltet. Barmherzigkeit zu leben will gelernt sein, will geübt sein, will trainiert sein. Und ich halte das immer so, dass ich am Jahresende Gott darum bitte, Gott, zeig mir ein Bibelwort für das nächste Jahr, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, dass ich dann immer dieselbe Predigt ein Jahr lang halte, in verschiedenen Gemeinden. Gib mir ein Wort fürs Jahr. Und dann gab Gott mir die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter für letztes Jahr. Aber Corona hat es nicht möglich gemacht, viel darüber zu predigen. Dann habe ich gesagt, Gott, wir verlängern das. Was hältst du davon? Und er hat nicht dagegen gesprochen, hat noch bestätigt durch die Jahreslosung dieses Jahr. Und dann habe ich weitergemacht. Aber er hat mich in den letzten Jahren in der Gemeindegründung sehr stark damit herausgefordert. Und ich möchte zum barmherzigen Samariter kommen. Ich werde den Text, weil der so bekannt ist für die Christen, nicht komplett lesen. Ich werde immer einen Vers lesen und da kurz darauf eingehen, dann gehen wir weiter. In Lukas Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37, da ist die Geschichte uns von Lukas geschildert. Und es fängt so an, die Geschichte, ganz unspektakulär. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Ein Schriftgelehrter, das wissen wir gut, die kennen das Alte Testament passagenweise, bücherweise, auswendig. Das wäre so, als wenn Google bei mir fragen würde nach irgendeiner komplizierten Frage. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt geht Google zu Jesus und sagt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Aber wir haben gerade mal einen großen Fehler gemacht, indem ich, wie ich jetzt gesprochen habe, habe ich einen großen Fehler gemacht. Das war keine echte Frage. Hier steht, und er versuchte ihn. Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt unter Menschen. Und diese Menschen, die er kommt, um zu retten, diese Menschen versuchen ihn. Diese Menschen haben ein abtrünniges Herz, ein abgrundtiefes, böses Herz. Sie kommen nicht mit echten Fragen. Es ist eine Versuchung. Der Teufel hat Jesus zu Beginn seines Dienstes versucht. Da hat Jesus gezeigt, er musste es nicht lernen, er ist Gottes Sohn. Wie Gott in seiner Weisheit, in seiner Allmacht uns zuliebe zeigt, wie man mit Versuchungen umzugehen hat. Aber dann haben seine Diener, die Teufelsdiener, das übernommen und Jesus weiter versucht während seines Dienstes. Ich bin so dankbar, dass sie Jesus so versucht haben und Jesus als unser Meister, als unser Erlöser uns zeigt, wie man damit umgeht. Ich hätte ja diesen Schriftgelehrten wirklich keinen einzigen Satz weiterreden lassen. Den hätte ich rausgeschmissen. Mit dem hätte ich mich gar nicht mehr unterhalten. Jesus hat ja das durchblickt. Er sah ja sein Herz an. Er kennt sein Motiv. Und wenn ich das Motiv erkenne und das Motiv ist nicht sauber, dann regt sich bei mir alles. Und deshalb bin ich erschrocken über das Verhalten Jesu, das mit meinem natürlichen Verhalten überhaupt nichts Gemeinsames hat. Ich wäre cholerisch geworden. Ich wäre energisch geworden. Ich hätte ihm die Leviten gelesen, sagen wir heute. Und was macht Jesus? Er geht auf ihn ein. Er geht auf diesen Menschen, der so böse ist, der ihn versucht, der jetzt so voll Muskelkraft protzt, das Alte Testament auswendig zu kennen, streckenweise, in allem bewandert ist, rechtgläubig ist, so dass er fast rücklings kippt vor Stolz. Und er meint es mit Jesus aufnehmen zu können. Und Jesus stellt ihm eine ganz bescheidene Frage, spielt ihm den Ball zu. Er entblößt ihm nicht. Er geht zu seiner Stärke. Er sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Du bist ein Schriftgelehrter? Du kennst das Gesetz? Ich frage nicht eine Frage zum Thema Geschichte oder Chemie oder Biochemie oder sonst etwas. Nein, da wo du, mein lieber Freund, zu Hause bist, im Gesetz, was steht denn da? Wen wundert's? Wie aus der Pistole geschossen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wäre er mein Schüler, hätte er die beste Note bekommen. Auch Jesus hat nichts einzuwenden. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Du hast recht geantwortet. Du bist auf der sicheren Seite. Jetzt tu das und so wirst du leben. So einfach. So einfach. Jesus ist Gott. Jesus sieht sein Herz. Jesus weiß, wie er das Gespräch führen wird. Er weiß, wo er ihn nehmen will. Und beachten, wie liebevoll Jesus mit ihm umgeht. Was er alles berücksichtigt. Ein Schriftgelehrter hat ja ein hohes Ansehen. Er beschädigt ihn nicht in seinem Ansehen. Er stellt ihn nicht bloß. Das hätte er machen können. Er zeigt ihm Wertschätzung und Liebe und Barmherzigkeit. Obwohl er so böse ist. Dann denke ich am Römerbrief. Jesus, Gott, hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Hier lebt Jesus das. Hier zeigt er uns das. Niemand ist so schlecht, dass Jesus ihm nicht sein Herz öffnen wird. seine Liebe spüren lassen wird. Aber Jesus weiß auch, wie er seine Schwäche anpacken kann, wie er seinen scheinbar heiligen Glauben, der aber wackelt in einigen Stellen, wie er den packen kann. Und ganz sanft, ganz liebevoll sagt er zu ihm, tu das. Genauso wie er der Sünderin, die sie zu Jesus bringen, und jetzt sind sie so stolz drauf, dass sie sie erwischt haben beim Sündigen, und jetzt sind sie da ganz gespannt, was Jesus machen wird. Und dann fragt Jesus sie, wo sind sie alle geblieben? Ja, sind alle weg. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat nie Sünde gut geheißen, niemals. Aber er hat auf den Sünder nie eingeprügelt. Er hat dem Sünder einen Weg gezeigt. Einen Weg zum Heil Gottes. Der ist ganz ruhig, ganz sanft, ganz unspektakulär. Aber 180 Grad Umkehr. Nur der Schriftgelehrte ist ja kämpferisch drauf. Er ist ja nicht darauf gleich einverstanden. Jo, Jesus, danke dir. Das habe ich gerade noch gebraucht. Jetzt habe ich Weisheit. Jetzt werde ich es nur noch tun. Nein, er will es nicht tun. Seine Mission ist, Jesus zu versuchen, Jesus an eine Grenze zu bringen, Jesus auf Glatteis zu bringen. Er glaubt ja nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Er denkt ja, er hat hier einen selbst eingebildeten Menschen vor sich, der noch so ein junger Spund ist in der Gesellschaft unter 30 oder 30 rum. Das waren noch nicht die Männer, denen man Weisheit zugestanden hat. Deshalb war die Überraschung immer so groß, wenn Jesus mit Vollmacht lehrte und da standen graubärtige Männer daneben und die staunten darüber. Und jetzt sagt er, jetzt will er sich selbst rechtfertigen und spricht zu ihm, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und ich kann mir die Betonung ein bisschen vorstellen von so einem Menschen, der so arrogant ist, der überheblich ist diesem jungen Mann gegenüber, der Jesus heißt, der ja nur aus Nazareth kommt. Woher, was kann davon Gutes kommen? Und wieder bleibt Jesus seiner Linie treu. Und dann sagt er, dann muss ich ihm wirklich eine extra Hilfe geben, die er wirklich versteht. Und Jesus erzählt ihm eine Geschichte von seinen Kollegen, von seinen Nachbarn, von den Menschen, mit denen er umgeben ist. Ein Schriftgelehrter ist umgeben von wem? Er ist umgeben von Pharisäern, von Leviten, von der geistlichen Elite im Land, im Volk Israel. Davon ist er umgeben. Und Jesus nimmt genau diese Leute mit in die Geschichte hinein und gibt ihnen eine Hauptrolle. Gar nicht zufällig gewählt, diese Personen. Jesus hat nicht ihn angeprangert, den Schriftgelehrten, sondern seinesgleichen, die aber nah genug sind, um zu verstehen, wer hiermit gemeint ist. Er will ja wissen, wer mein Nächster ist. Auch hier zeigt sich Jesu Weisheit, Jesu Liebe zu seinem Gesprächspartner und seine Wertschätzung ihm gegenüber, seine Barmherzigkeit mit ihm. Jesus gibt ihm jetzt die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun und mit Gott einen Weg einzuschlagen. Es traf sich aber, sagt Jesus, im Vers 30, da antwortet Jesus, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. So kurz beschreibt Jesus diesen Vorfall. Hier kommt aber die dritte Person ins Spiel, die sehr interessant ist. Es steht nicht geschrieben, es ging ein Jude. oder es ging ein Mann oder es ging eine Frau oder es ging ein Ausländer oder es ging ein Armer, es ging ein Reicher, es ging ein Geschäftsmann oder ein Obdachloser. Ihr Lieben, Jesus wählt den besten Begriff als Antwort, wer ist mein Nächster? Es ging ein Mensch. Wer ist mein Nächster? Ein Mensch. Ein Mensch. Ist das nicht herrlich, diese Antwort? Wen haben wir im Fokus, wenn wir fragen, wer ist mein Nächster? Es ist ein Mensch. Alles andere, die Herkunft, der soziale Stand, der Bildungsstand und spielt überhaupt keine Rolle, wenn es um die Nächstenliebe geht. Es geht um einen Menschen. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, und hier meint Gott die Menschen, da hat Gott alle Menschen im Blick gehabt. Und wenn es darum geht, wer uns das beibringt, die wir sein Wort kennen, dann geht es um den Menschen. Und hier liegt unser eigentliches Problem, warum er uns mit der Nächstenliebe so schwer fällt. Das zeigt er ganz exemplarisch an seinem Nachbarn zu rechts, sage ich mal. Zur rechten Seite. Der Priester, der geht dieselbe Straße und er sieht diesen Menschen da liegen. Das Drama ist groß. Der ist ordentlich zusammengeschlagen worden. Man hat ihm die wertvollen Kleider oder was auch immer für Kleider das gewesen sind, vom Leib gerissen. Man hat ihn entwürdigt. Und so da liegen lassen. Nun war diese Straße bekannt als eine der gefährlichsten Straßen der damaligen Zeit. Und es war nicht klug, diesen Weg allein zu beschreiten. Denn das war der Weg der Räuber. Damit musst du rechnen, dass du Räubern begegnest. Und offensichtlich muss dieser Mann allein unterwegs gewesen sein. Das war ein großer Fehler, den er gemacht hat. Wir würden sagen, du bist ganz schön dumm, würden wir heute sagen. Das macht man nicht. Wirklich? Ist das der Grund, warum ich dann vorübergehe? Ist das der Grund? Weil er einen Fehler gemacht hat, weil ich es nicht für richtig halte, wie er sich verhalten hat, gehe ich weiter? Der Pharisäer, der sehr auch sehr fromm war, geht einfach weiter. Es berührt ihn irgendwie nicht. Und vielleicht hat er auch einen wichtigen Termin, vielleicht hat er Wichtiges zu tun, vielleicht überschlägt er schnell die Kosten und sagt, der Aufwand, ihm jetzt zu helfen, wird so groß sein, dass ich mit meinem Termin anschließend völlig durcheinander komme. Ich kann vielleicht einen Termin nicht einhalten. Auf jeden Fall geht er weiter. Dann kommt ein Levit. Geht auch an dieser Stelle vorbei, der nächste Kollege von links. Der kommt an diese Stelle und er geht vorüber. Jesus erläutert nicht die Gründe, warum sie vorübergehen. Aber wenn ich mir heute frage, warum gehen wir oft an Menschen, die unsere Nächstenliebe brauchen, vorüber. Wenn ich nur bei mir hineinschaue, dann suche ich nach den Motiven bei mir und dann schäme ich mich, darüber zu reden. Ich bringe euch einfach von mir selber, damit ihr merkt, okay, der weiß, wovon er redet, der kennt das Gefühl. Und vielleicht hilft es dir, dann zu erkennen, ja, das kenne ich irgendwo. Als ich in Hameln vom Kreiskrankenhaus angefragt wurde, ob ich bereit wäre, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu machen, als Patientenfürsprecher, habe ich gesagt, okay, ja, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren für die Stadt. Ich möchte irgendwo auch für die Stadt was tun. Ja, das mache ich. Und dann wurde ich nach Hannover in niedersächsische Gesundheitsministerium eingeladen. Da werden Patientenfürsprecher erstmal geschult. Und dann wird man für 5 Jahre wird man verpflichtet. Und dann bin ich in dem Rahmen, wie ich es festgelegt habe, was ich kann, gehe ich dann hin als Patientenfürsprecher. Und wenn dann Menschen Probleme haben im Krankenhaus, können sie auf mich zukommen als neutrale Person. Das Krankenhaus ist mir nichts weisungsbefugt. Und so bin ich ständig mit sehr aufgebrachten Patienten und Angehörigen im Gespräch, wenn etwas schief läuft. Im Krankenhaus ist man nur dann, wenn es einem ganz schlecht geht. Dann sind auch die Nerven ziemlich blank. Dann ist auch die Kraft für sich selber zu kämpfen ziemlich schwach. Und dann braucht man so einen Fürsprecher. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt gut mit meinem Dienst zusammen, auch zu schlichten, hier und da. Jetzt halte ich eine Predigt in Paderborn zu diesem Text letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Bin auf dem Nachhauseweg und wenn ich Hunger habe, dann habe ich wirklich Hunger. Und den habe ich immer zu einer bestimmten Uhrzeit, 3-mal am Tag. Und dann darf mir nichts dazwischen kommen. Dann habe ich Hunger. Und meine Kinder sagen dann, Mama, gib Papa mal was zu essen, dem geht's nicht so gut. Ganz nett gesagt, der hat schlechte Laune. Ich mach doch nichts, sage ich immer. Ich verstecke das so gut ich kenne. Ich versuche das zu beherrschen. Aber die Atmosphäre ist dann doch irgendwie angespannt. Sitze ich in dieser Atmosphäre, in dieser Anspannung nach Hause, bekomme einen Anruf von einer Frau aus unserer Gemeinde. Sie hat eine Kosmetikakademie, ist selbstständig und ihre Kundin hat sie angerufen und ganz verzweifelt, ich bin im Krankenhaus, meinen Vater besuchen und es geht hier drunter und drüber. Elena, was soll ich tun? Ach, sagt Elena, du bist bei mir richtig. Unser Pastor ist dort Patientenfürsprecher. Ich gebe ihm deine Nummer, der kommt gleich zu dir. Ich krieg den Anruf und sie sagt mir, die Frau wartet im Krankenhaus auf dich. Sie ist da total verzweifelt. Und ich, ja, aber das, der Weg auf dem Nachhauseweg schnell essen und dann hinfahren? Und dann überlege ich, da habe ich viel mehr Kraft. Da bin ich viel entspannter. Aber es hieß, es ist eilig. Wem gilt meine Barmherzigkeit? Ne? Meinem Magen? Mein Bauch? Mir? Oder dieser Frau, von der ich noch nicht ahnte, was sie durchgemacht hat? Ich glaubte gar nicht, was ich für einen lächerlichen, aber schweren Kampf mit mir hatte. Da war die Nächstenliebe so klein, plötzlich. Die Entscheidung, wie so schwer, wo ein anderer daneben stehen würde und sagen, Johann, bitte, ist das dein Ernst? Das ist jetzt dein größtes Problem? Ja, tatsächlich, beschämend, aber ja, das ist jetzt mein Problem. Aber ich bin froh, dass Gott mir da wirklich kein ruhiges Gewissen gegeben hat. Ich muss sagen, ich wunderte mich, ich spürte keinen Hunger mehr. Als ich dort ankam und die Frau sah, sie ist in meinem Alter, ich konnte ihr dann helfen. Sie bat um die Telefonnummer von dem Seelsorgedienst der Gemeinde und des Krankenhauses, da wollte sie dann nächsten Tag hin. Ich sagte, das machen wir gleich beides in einem in meinem Büro. Dann bin ich da ins Büro gegangen, im Krankenhaus habe ich mein Büro, habe uns hingesetzt und habe gesagt, ich bin Pastor von Beruf. Ja, das hat die Elena mir gesagt, aber haben Sie so viel Zeit? Ich sage, so viel, wie Sie brauchen. Und es war eine dramatische Situation und eine Woche später starb ihr Vater. Und sie kam in die Gemeinde. Während, zwischen der Zeit, wo der Papa starb und der Papa beerdigt wurde, war der Sonntag Gottesdienst, wo sie in die Gemeinde kam und sich nochmal bedankt hat und ihr schlechtes Gewissen weg war. Das hatte sie, weil sie im Urlaub war. Sie hat ihr Papa gepflegt, war auch berufstätig und hat irgendwann konnte sie nicht mehr, hat 2 Wochen Urlaub genommen, gibt dem Papa nur in die Pflege kurz ab, eine Kurzzeitpflege, kommt zurück und der ist im Krankenhaus völlig verwahrlost. Und jetzt hatte sie ein schlechtes Gewissen. Und da brauchte sie einfach seelsorgerliche Hilfe. Und das scheint auch, dass Gott da viel getan hat. Barmherzigkeit? Eine christliche Tugend? Wir wollen Christus ähnlicher sein? Barmherzigkeit fällt mir nicht immer leicht. Ganz ehrlich nicht. Und das sind lächerliche Gründe, manchmal warum nicht. Aber da kommt ein Samariter, der dritte Reisende kommt her. Der kommt daher und sieht diesen Menschen da liegen. Und als er ihn sah, auch er sah ihn. Alle drei haben das Gleiche gesehen. Die gleiche Not, den gleichen Menschen, den gleichen Aufwand, die gleiche Chance. Alle drei. Nur beim barmherzigen Samariter, deshalb heißt er jetzt auch so, jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Er lässt es zu, dass die Not des anderen mit ihm etwas macht, sein Herz berührt. Wir haben gelernt zu mauern. Wir hören die Tagesschau, das sind schreckliche Nachrichten, da ist ein Erdbeben, da sind Menschen gestorben. Wir hören im Radio den Straßenverkehr, da ist ein Stau, da ist ein schwerer Unfall. Wir bekommen so viel Nöte heute zu hören. Wir merken es nicht, wie wir abstumpfen. Wir stumpfen leider ab. Deshalb ist das Thema Barmherzigkeit für unser Leben als Christen eigentlich für uns ein Gebetsanliegen. Herr, halte du mein Herz frisch in deiner Liebe, damit mein Herz Barmherzigkeit kennt. Und dann fing ich an, dafür zu beten, schon vor Jahren. Weil ich merkte in der Gemeindegründungsarbeit, du wirst müde. Du wirst müde, weil du dich nach außen zu Menschen begibst, die nicht fein gekleidet sind, die nicht immer mit guten Absichten dir in die Augen schauen. Und spätestens dann, wenn diese Menschen, denen du mit dem Evangelium erreichen willst, dich persönlich schaden, deinen Ruf ruinieren, gegen mich Gewalt anwenden, versuchen, mich umzubringen, indem sie meine Räder am Auto, alle 4 Räder losmachen, die Bolzen, und mich fahren lassen. Und ich auf einmal, kurz vor der Arbeit, merke, mein Auto wackelt. Was ist denn los? Wenn du diese Dinge alle erlebst, dann schwindet deine Barmherzigkeit zu diesen Menschen. Da fängst du an, genervt zu sein über solche Situationen und sagst, ich will euch ja alle lieben, aber das hat doch irgendwo seine Grenze, wenn es um mein Leben geht. Und ich sehe plötzlich nicht mehr die geistliche Not des Menschen. Ich sehe die Boswilligkeit, das Böse, und plötzlich sehe ich nichts mehr, außer das Böse. Aber die Rettungsbedürftigkeit dieses Sünders, der das Böse tut, in dem das Böse wohnt, sehe ich plötzlich nicht mehr. Vielleicht war das am Sonntagmorgen vor 3 Jahren die härteste Prüfung für mich. Und das ist keine Prüfung, auf der ich stolz bin, aber ich denke mal, ich wage das mal hier so offen zu erzählen. Unsere Gemeinderäume, die wir in Hameln gemietet haben, im Stadtzentrum, in der Nähe vom Bahnhof, ist ein ehemaliges Schulgebäude von dem niedersächsischen Bildungswesen. Unten ist eine Kneipe. Eines Tages kommen wir Sonntagmorgen zum Gottesdienst von den Kiesteichen an der Weser, haben einen Taufgottesdienst dort gehabt und jetzt wollen wir in die Gemeinde. Aber dann ist alles umstellt, Kriminalpolizei da, Spurensicherung da, Rettungsdienst da und ich bin Hausmeister gleichzeitig, nicht nur Pastor. Und ich gehe auf den Kriminalbeamten zu und ich sage, darf ich fragen, was hier los ist? Wir haben hier gleich oben einen Gottesdienst. Wer sind Sie? Ich sage, ich bin der Pastor hier. Hier ist keine Zeit, gehen Sie. Ich dachte mir, das lassen Sie mir nicht bieten, ich bin hier Hausmeister. Ich gehe zum zweiten Beamten. Und der hat das nicht mitbekommen, dass ich schon gesprochen habe. Und er sagt mir, da drin ist ein Mord. Ich sage, ist das Johnny? Ich weiß das nicht, wie der heißt. Gehen Sie weiter. Gut, ich gehe hoch. Jetzt haben wir einen Taufgottesdienst. Die Kanzel steht hier in der Ecke des Gemeindehauses. Und das ist so ungefähr auch die Größe von unserem Saal. Unter mir direkt ist die Kneipe. Unter meiner Kanzel ist der Tresen. Hinter dem Tresen, das Einzige, was er mir gesagt hat, liegt der Kneipenwirt tot. Das heißt, ich predige jetzt hier den Gottesdienst, die Taufe und unter mir ist ein Toter. Ein Ermordeter, den ich gestern Abend um 23 Uhr vor seiner Kneipentür noch eingeladen habe. Mach nicht zu lang heute, komm doch morgen mal zum Gottesdienst. Und ich ahnte nicht, dass er am nächsten Morgen tot ist. Der wurde um 9.40 Uhr ermordet. Wegen 800 Euro Einnahmen in der Nacht hat der letzte Kunde ihn umgebracht. Dann habe ich gebetet und ich sage, Gott, ab jetzt, schenk mir wachsame Augen. Ich will diesen Menschen noch mehr das Evangelium bringen. Ich will meine Abneigung dieser Bosheit ablegen und der nächste Kneipenwirt, das soll mein Schützling sein. Für den will ich beten, den will ich als Freund gewinnen. Jetzt hatte ich den als Freund. Er ist der Chef von einer Rockerband, von einem Rockerclub, die White Bears Hameln. Stellt sich bei mir vor und so sind wir dann mit ihm. Jeden Samstagabend habe ich vorgenommen, gehe ich dahin und schaue noch mal nach den Jungs nach und gehe in die Kneipe rein. Verraucht, eine furchtbare Atmosphäre. Wir haben überall die Totenköpfe, schwarze Wände, wird Dart gespielt, wird geflucht, das ist die Hölle. Aber am Abend sind sie alle friedlich, nur Sonntagmorgen können wir keinen Gottesdienst feiern. Wir hatten mal den Vorstand von unserem Gemeindeverband da und die reifen Brüder, die standen oben an den Fenstern und schauten, wie unten etwa 25 Männer aufeinander einprügelten und einer schrie Allah Akbar. Die Polizei kam dazu, sie saßen in Autos und keiner wagte, das Auto zu verlassen. Das ist unser Umfeld gewesen. Direkt daneben unserer Kneipe ist eine große Diskothek, ein Umschlagplatz für Drogen und Frauenhandel. Ein Haus weiter, jetzt weil ich auch da drin war, ich bin überall reingegangen und mich unterhalte, wusste ich, da sitzt eine Prostituierte, die wechselt. Jede Woche kommt eine neue. Das wusste ich alles. Und Sonntagmorgen um 6 bin ich in der Gemeinde. Denn da ist alles dann im Umfeld am lautesten. Da saß ich oben im Büro und betete. Und ich schaute immer, wenn sie Peter rausgezerrten, auf ihn einschlagen wollten, das war der Kneipenwirt, der Neue, dann habe ich die Polizei gerufen. Und jetzt Sonntagmorgen, ich gehe nochmal runter, weil es im Hinterhof sehr unruhig wurde. Ich räume da nochmal auf, bevor die Geschwister kommen, damit auch alles aufgeräumt ist. Steht eine junge Frau und ruft mich. Hallo, hallo. Sie ist ganz ordentlich gekleidet. Und ich würde sagen, eine ganz normale Frau. Ich gehe auf sie zu und sie spricht mich mit sehr schwachem Deutsch in einem osteuropäischen Akzent an. Und fragt, ob ich sie begleiten würde zu Haus Nummer 4. Ich sage nein. In mir so hinein. Das tue ich nicht. Jetzt wusste ich, wo sie arbeitet, wer sie ist. Und in mir gleich durch den Kopf, Johann, Sonntagmorgen um 8. Jetzt kommen die ersten Leute mit ihren Hunden raus und gehen Gas. Jeder kennt mich hier mittlerweile. Und jeder weiß, wenn ich durch dieses Gartentor gehe, in den dunklen Tunnel rein zwischen die Böschung da, ist ein Weg, und zu Haus Nummer 4 geht, wo draußen die Lampe leuchtet, da weiß jeder, wer dahin geht. Auf einmal war mir mein Ruf so wahnsinnig wichtig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin 7 Tode gestorben. Mit dieser Frau, da gebe ich mich nicht ab. Sie sagt, ich habe Angst, da stehen die Männer. Und das waren Männer mit Migrationshintergrund, angetrunken, voller Drogen gepumpt, und die stehen an dem Gartentor, wo sie durch muss. Sie hat panische Angst, den Männern jetzt zu sagen, könnt ihr an die Seite gehen? Denn die wissen, eine Frau, die da reingeht, was das für eine ist, das ist unsere Beute. Das will sie nicht. Sie hat Angst um ihr Leben. Ich habe Angst um meinen Ruf. Was machst du jetzt? Dann dachte ich in dem Augenblick, jetzt müsste nur noch jemand von der Gemeinde kommen. Wie herrlich. Wie herrlich. Was machst du? Ein Stoßgebet? Da habe ich so gedacht, es geht nicht um mich. Ich sage, ja, ich mache das. Was macht die Frau? Das gab mir den Rest. Ich hatte meine Entscheidung fast zurückgezogen. Sie hakt mich ein. Wir gehen mit ihr den Bürgersteig 200 Meter lang. Und ich gehe durch diese Männergruppe durch und begleite sie bis vor die Haustür und gehe zurück mit so einem roten Kopf. Dann kommt mir Johannes 4, Jesus unterhält sich mit der Frau am Brunnen. Die Jünger sind weggegangen, Essen zu holen. Sie kommen zurück, Essen holen. Sie sehen Jesus mit der Frau und sagen, Jesus, was machst du mit dieser Frau? Was hast du mit ihr zu schaffen? Das war ihre Empörung. Nicht Jesus, hast du ihr vom ewigen Leben erzählt? Hast du ihr Gott näher gebracht? Nein, das war nicht die Sorge der Jünger. Wenn unser Meister mit dieser Frau gesehen wird, wollen wir dann mit diesem Meister weitergehen? Das ist eine Sorge. Kann ich mich mit so einem Meister identifizieren? Wen sah Jesus am Brunnen? Eine samaritische Frau, die ein unmoralisches Leben hat? Ja, das sah er. Hat auch auf alles angesprochen. Aber er sah einen Menschen, der verloren geht. Barmherzig zu sein in dieser Zeit kostet was. Warum wir oft nicht barmherzig sind? Weil wir sagen, deine Not geht mich nichts an, du bist selber schuld. Es ist dein Leben. Es ist doch deine Entscheidung gewesen, warum du heute hier gelandet bist. Jesus war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er ließ sich auf diese Menschen ein. Er blieb aber ohne Sünde. Und ich habe so Angst gehabt, mich zu verschuldigen, zu versündigen. Dann gab Gott mir die Zusage, und wenn die Kraft des aus der Höhe kommt, der Heilige Geist, dann werdet ihr in seiner Kraft gehen und in seiner Kraft das Evangelium predigen. Und diese Kraft wird euch bewahren. Die wird euch nicht leichtsinnig machen, nicht gleichgültig machen. Oh nein, wird euch bewahren. Und ich hatte tatsächlich keine Sorge, dass diese Frau mich anhängt und mir da irgendwelche Gefühle hochsteigen. Nein, ich hatte eine einzige Sorge um meinen Ruf. Das ist die Sorge. Ich bin ein Diener Gottes. Ich will diesen Ruf nicht kaputt machen. Ich möchte auch Jesu Ruf nicht kaputt machen. Und doch stellte ich zum Schluss fest, wenn ich mich auf Menschen einlasse, ihnen meine Liebe zeige, dann werde ich Jesus ähnlicher sein. Wir sind oft da, dass wir sagen, oh, die Person, die ist jetzt im Gefängnis gelandet, ja, schau mal, was er auch für ein Leben geführt hat, ist doch kein Wunder. Ich muss ihm nicht helfen. Was heute so gang und gäbe ist, wenn du Gemeinde gründest, triffst du auf geschiedene Menschen. Kaputte Leben. Gibst du dich mit ihnen ab? Wenn du eine Gemeinde gründen willst aus Menschen, die Gott nicht kennen, und ich mache die vierte Runde, und ich weiß jetzt schon, es wird nie anders werden. Ich werde mich mit diesen Menschen nicht nur abgeben müssen. Ich will diese Menschen lieben. Mit ihrer kaputten Biografie. Und ich schließe mit einem Beispiel, was jetzt im Januar war. Wir hatten ja so schöne Kälte, minus 20. Eine Mutter aus unserem Gemeindegründungsteam ruft mich an. Ihre Kinder, ist nur ein Sohn gläubig. Sie ist dreimal geschieden. Sie ist jetzt über 60, hat sich bekehrt zu Jesus, will mit Gemeinde gründen. Und sie sagt zu mir, Johann, was soll ich machen, meine Tochter? Die hat eine ganz große Ehekrise. Der Mann hat sie jetzt verlassen. Und da ist ein Umzug dran. Das schafft sie im Leben nicht. Ich sage, ja, dann stell doch einfach in die Telegram-Gruppe in der Gemeinde rein. Du brauchst Hilfe. Schreib rein für den Umzug. Ja, aber wir haben jetzt Freitagabend, morgen soll der Umzug sein. Ich sage, schreib rein. Und sie schreibt in die Gemeindegruppe rein und sie bekommt am selben Abend genug Zuspruch. Am nächsten Morgen stehen wir mit 4 Fahrzeugen, jeder hat einen Anhänger. Und das 5. Fahrzeug, einer, der ist Unternehmer, der hat so einen großen Sprinter, stehen vor der Tür dieser Frau, der Mutter. Da kommt ihre Tochter raus, guckt uns alle an, 10 Männer stehen da. Keinen einzigen kennt sie. Dem Evangelium ist sie völlig ablehnend gegenüber. Die will von ihrer Mutter nichts vom Glauben hören. Wir nehmen sie mit, wir helfen beim Umzug. Und da kommen Freunde und bringen ihr ein Möbelstück. Und wir merken gleich, diese Leute kennt sie gut. Und sie umarmen sich, sie freuen sich, sie reden. Und ich höre, wie sie im Flur die Freunde werden, fragen sie dann, du Gabi, sag mir mal, wer sind denn diese 10 Männer alle hier oder diese vielen Männer? Ey, ich kenne die alle nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Die hat alle meine Mutter hierher gebracht. Ja, woher denn? Woher kennt deine Mutter so viele Männer? Das ist ihre Kirche. Das ist ihre Kirchengemeinde. Ach so, welche Kirche ist das? Welche Kirche macht das? Das ist die Kirche für Hameln. Ach so. Diese Frau kennt Jesus nicht. Aber sie hat 10 Männer kennengelernt, die Barmherzigkeit mit ihr hatten. Bei 20 Grad minus haben wir dann den Umzug gemacht. Uns war allen warm. Ihr Lieben, wir sind in einer schweren Zeit. Das 2. Jahr in Folge, Ausnahmezustand in unserer Welt. Wir hören Klagen, wir hören Entmutigungen, Menschen mit Depressionen, Menschen, die nicht klarkommen. Lasst uns Menschen sein, die hinter die Nöte schauen und die Menschen sehen. Gebe Gott uns Mut und Zuversicht. Gerade jetzt in der Pandemie können wir so leuchten wie noch nie. Ein Volleyballkollege, der sehr pervers immer alles Perversierte, was man so im Gespräch machte, da musst du immer aufpassen, fragte mich mal nach dem Training in der Umkleidekabine. Vor allem, vor der ganzen Mannschaft. Johann, und er liebte es, jemand so aufs Glatteis zu führen. Johann, was sieht man im Dunkeln am besten? Und ich dachte so, gleich wird er mich wieder irgendwie aufs Glatteis führen. Und er ist so raffiniert da drin, da kommst du nicht gegen an. Ich bin eher langsam denkend wahrscheinlich gegenüber ihm. Und ich sag ganz einfach, Jörg, ich weiß es nicht. Und er lacht sich kaputt und sagt, Licht. Was sieht man im Dunkeln am besten? Und er sagt, Licht. Ich sag, Jörg, ich danke dir. Das stimmt. Ein kleines Kerzenlicht in einem dunklen Raum und du hast schon Orientierung. Und das sind die Christen in dieser Welt, sage ich zu ihm. Gott hat den Christen die Aufgabe gegeben, Licht in dieser Welt zu sein. Ich bin hier. Stell mich vor der Mannschaft so hin und sage, ich bin hier. Das ist unsere Aufgabe jetzt in unserem Umfeld. Heb deinen Kopf hoch und du wirst die Menschen sehen in ihrer Not. Und du kannst die Barmherzigkeit, die Gott durch seine ewige Liebe in dein Herz hineingelegt hat, den Menschen schenken. Gott segne dich dabei und gebe dir ganz viel Mut und Kraft. Amen.